Und heute möchte ich über den zweiten Johannesbrief sprechen, den ganzen Brief, alles auf einmal. Ja, bibelkundig, ich weiß, dass der ganz kurz ist. Der Brief passt auf eine halbe Seite, auf einer Papyrusseite war er damals auf eine ganze Seite abgedruckt. Man sieht auch hier rechts ein bisschen das Papyri Nummer 74. Der zweite Johannesbrief in Fragmenten aus der Höhle von Qumran. Ein ganz kurzer Brief und ein sehr persönlicher Brief. Ich möchte mit uns den Bibeltext lesen und dann können wir uns fünf Dinge daraus ziehen, die wir lernen können. Wenn eine Bibel hat, kann das mit aufschlagen, recht weit hinten, kurz vor der Offenbarung, zweiter Johannesbrief. Da schreibt der Apostel Johannes, der Älteste, also das ist er selber, der Älteste der auserwählten Frau und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit. Und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Um der Wahrheit willen, die in uns bleibt. Und sie wird mit uns sein in Ewigkeit. Es wird mit euch sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht, als ob ich dir ein neues Gebot schriebe, sondern das, was wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Gebt Acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen, um mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Du kannst mal die nächste Folie noch machen, Nico, bitte. Und die kannst dann stehen lassen. Ne, die über, noch nächste. Jawohl, genau, Dankeschön. Ja, dann kann man sich ein bisschen besser merken. Das ist eine Gliederung, wie man diesen ganzen Brief gliedern kann. Der zweite Johannesbrief ist sehr besonders. Nicht nur, weil er so kurz ist, sondern weil es der einzige Brief im Neuen Testament ist, der sich explizit an eine Frau richtet. Richtet er sich überhaupt an eine Frau? Der Älteste, also er selbst, Johannes, schreibt es der auserwählten Frau, kann auch übersetzen Herrin und ihren Kindern. Es gab im Lauf der Auslegungsgeschichte da verschiedene Modelle, wie man das auslegen könnte. Wer ist denn hier gemeint? Wir wissen, dass im Neuen Testament öfters Frau auch für die Gemeinde steht. Dass die Gemeinde wird als Braut bezeichnet und es gibt auch verschiedene Auslegungen zu Begriffen in der Offenbarung, die auch von diesem Johannes geschrieben ist, was denn die dort vorkommende Frau sei, dass das die Gemeinde sei. Also man könnte ja denken, es ist eine Allegorie und es geht hier um eine Gemeinde und geschrieben wird an eine Gemeinde und die Kinder, das sind die Leute, die der Gemeinde angehören. Wenn man sich den ganzen Brief anguckt, stößt man aber auf einige Probleme. Und das Schriftgemäßeste ist es wahrscheinlich, wenn man das so liest, wie es hier steht, und Johannes einfach an eine Frau schreibt. An eine, die er Herrin nennt. Da gab es jetzt verschiedenste Mutmaßungen, wo damit gerechtfertigt wird, Leitungsämter von Frauen in der Gemeinde und andere sehr gewagte Deutungen, die da reingelegt werden in diese ganze Ansprache im zweiten Johannesbrief. Davon lesen wir aber in diesem Brief nichts. In dem Brief ist es einfach ein Brief, den Johannes an eine Frau schreibt. Und zwar an eine Frau, die er sehr schätzt. Er nennt sie Herrin. Kyria, das ist die weibliche Version von dem Kyrios, Herr, wie man auch Jesus nennt, also eine Ehrenbezeichnung. Das heißt, Johannes hat die Empfängerin dieses Briefes sehr geschätzt. Und sprachlich ist dieser Brief auch besonders. Man findet da einige Wörter, die man sonst bei Johannes immer findet, hier nicht. Er spricht sie nicht mit diesen Worten Geliebter an, wie in anderen Briefen, die Empfänger. Vermutlich, um auszuschließen, dass irgendjemand da irgendwas Unlauteres in diese Beziehung zwischen Johannes und dieser Frau hineininterpretiert. Der Brief ist sehr höflich geschrieben und die Sprache, mit der er zu dieser Frau spricht, ist voller Ehrerbietung, aber überhaupt nicht intim oder anzüglich. Das heißt, das Wahrscheinlichste ist es, Johannes schreibt diesen Brief einfach an eine gläubige Frau, die Kinder hat und diese Kinder auch großzieht. Die Kinder werden hier mehrfach genannt. Wir können davon ausgehen, dass es, wie gesagt, nicht bildlich gemeint ist, sondern dass es hier wirklich um eine Frau geht, die Kinder großzieht. Vielleicht ist sie verwitwet, vielleicht hat ihr Mann sie verlassen. Denn es wäre sehr untypisch und unüblich, wenn Johannes nur sie ansprechen würde, wenn ihr Mann noch leben und bei ihr sein würde. Also ein ganz besonderer Brief, der sich als einziger Brief im Neuen Testament an eine Dame richtet. Und der Brief, man merkt, dass die beiden sich kennen müssen und dass Johannes ziemlich viel an ihr liegt. So wie alle Johannes-Schriften schreibt er das in einer recht späten Zeit. Johannes war vielleicht 80, 90, sehr alter Mann. Er ist ja mit Jesus unterwegs gewesen, hatte ungefähr das Alter von Jesus. Und jetzt sind wir so ja, im Jahr, in seinem Lebensjahr irgendwo 80, 90, vielleicht an die 100. Und er gibt letzte Anweisungen an die Gemeinde, weil er sieht, in welchen großen Gefahren sich schwelen die Gemeinden um ihn herum. Und was er hier als allererstes macht, ist, bevor er mit Warnungen und Ermahnungen und Anweisungen weitergeht, ist, dass er die Gläubigen, die er hier anredet, diese Frau, ihre Kinder, ihres Heils vergewissert. Er sagt hier ein paar Sachen, von denen, die sehr wichtig sind für das Leben der Gläubigen damals und auch für unser Leben heute, die uns stabil und stark und zuversichtlich in unserem Glauben machen sollen. Er schreibt hier, alle, die Wahrheit erkannt haben, also nicht so, hey, ihr seid vielleicht auf einem guten Weg, vielleicht habt ihr ein bisschen was von der Wahrheit erkannt, sondern er schreibt, dass sie die Wahrheit erkannt haben. Und er schreibt, dass die Wahrheit in uns bleibt, also in denen, denen er schreibt und in sich, die Wahrheit bleibt in uns. Er schreibt nicht, bestimmt oder hoffentlich bleibt die Wahrheit in uns, sondern er stellt fest, die Wahrheit bleibt in uns und sie wird mit uns sein in Ewigkeit. Nicht ich hoffe oder gehe davon aus, dass sie das sein wird, sondern sie wird mit uns sein in Ewigkeit. Und dann schreibt er, es wird mit euch sein. Das ist fest, das ist fest bestimmt. Es wird mit euch sein, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott und von dem Herrn Jesus Christus. In Wahrheit und Liebe. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was sind das für Verheißungen? Es wird mit euch sein. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott. Das sind nicht Dinge, die der Gläubige eventuell erfährt oder ein bestimmter Kreis der Gläubigen eventuell dann erfährt in seinem Leben hier und da mal ein bisschen und vielleicht auch für alle Zeit, für manche, für ganz besonders Auserwählte von Auserwählten. Nein, er schreibt dann ganz normale Gläubige, es wird mit euch sein, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott. Was sind das für Versprechen? Was sind das für Zusagen? Er konstatiert es hier. Ist uns das bewusst? Das ist das, was sind Dinge, die wir in Christus bekommen haben, die uns zu eigen sind als Gläubigen. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott. Das ist nicht irgendwas, was wankt, was mal an- und ausgeht, was mal da ist und was mal weg ist. Das sind Dinge, die ganz fest bei uns sind und die bei uns bleiben in Ewigkeit. Wer ein neues Leben mit Jesus begonnen hat, wer Buße getan hat, umgekehrt ist, den Geist Gottes empfangen hat, ein neues Leben mit Jesus hat, der hat ganz sicher die Barmherzigkeit, den Frieden Gottes und seine Gnade. Das sind Dinge, die bei ihm bleiben in Ewigkeit. Sind nicht Sachen, die man heute hat und morgen nicht. Ist uns das bewusst? Ist uns das jeden Tag bewusst? Die Barmherzigkeit, die Gnade, der Friede Gottes, das ist heute bei mir. Das ist mir heute zuteil. Es ist wichtig, dass Christen sich solcher Sachen bewusst sind, dass sie sich der Identität bewusst sind, die sie in Christus haben, dass sie sich der Dinge bewusst sind, die ihnen in Christus geschenkt sind und ihrer Beziehung zu Gott bewusst sind, was das für eine Beziehung ist. Es ist ganz, ganz wichtig für unser Leben als Christen, dass wir richtig denken über das, wie Gott uns sieht, dass wir richtig denken über die Beziehung zu Gott. Viele Christen haben ziemlich krude Ansichten zu vielen biblischen Wahrheiten. Die denken falsch über Gott, sie denken falsch über sich, sie denken falsch über die Beziehung zwischen sich und Gott und das wirkt sich dann im Leben aus. Falsches Denken führt zu falschem Handeln. Darum ist es wichtig, dass Christen, wirklich wahrhaftig Wiedergeborene, ernste, echte Gläubige, sich dessen bewusst sind, in was für einem Stand sie vor Gott stehen, wie Gott sie anblickt, was für ein Verhältnis das ist. Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Das sind große Worte. Und wenn wir in so einer Beziehung zu Gott stehen, in so einem Verhältnis, dann macht es stabil, dann baut es auf, dann macht es widerstandsfähig. Und diese Widerstandsfähigkeit ist auch nötig für die Frau, der ihr hier schreibt, und für dieses Umfeld. Es ist ein Umfeld voller falscher Lehrer. Aber bevor er dann zu diesen falschen Lehrern kommt, kommt noch was Zweites, ganz Wichtiges, was wir in allen Schriften von Johannes finden, was ein Kernthema ist. Und wer aufgepasst hat, hat es auch beim Abendmahl gemerkt, denn ich habe lauter solche Texte, die Parallelstellen sind zu diesem Text hier, rausgesucht. Es geht um Liebe, das Gebot der Liebe. Und nun bitte ich dich, nachdem er sie versichert hat, die Frau, nun bitte ich dich, Frau, oder wörtlich Hörin, Kyria, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schriebe, sondern das, was wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Es gab zu dieser Zeit viele umherreisende Wanderprediger. Und manche hatten neue Sachen im Gepäck. Die hatten jetzt noch coolere Lehren, die hatten noch weitere Lehren, die hatten noch besondere Offenbarungen. Die gingen über das hinaus, was Christus betrifft. Die gingen über die Lehre der Apostel hinaus und haben zusätzliche Dinge erfunden. Neue Gebote, neue Verordnungen haben vermischt mit dem jüdischen, mosaischen Gesetz, das nie für die Heiden gedacht war, haben da Lehren aus dem Gesetz geholt oder irgendwelche Lehren aus ihrem heidnischen Umfeld, haben das Ganze vermischt und haben Christen verwirrt. Es gab damals ja kein Internet. Das heißt, man musste die ganzen Sachen noch entweder halt auf so Papyri schreiben und draußen rum schicken oder man musste zu den Leuten hingehen. Und damals sind halt diese Prediger dann draußen rumgegangen. Ihr müsst euch vorstellen, irgendwo ist ein Dorf, da leben vielleicht 20, 30, 50 Leute und dann kommt da irgendeiner mit seinem Stecken und seinem Beutel und wird dann aufgenommen, wie es der Gastfreundschaft hier bedingt ist. Man nimmt sie auf und dann erzählen die Sachen. Dann erzählen die was von Jesus, erwähnen Christus, erwähnen vielleicht das Kreuz und es hört sich alles gut an und man denkt, hey, das ist ein Bruder. Der erzählt Sachen von Jesus, der spricht über Jesus, der spricht von Auferstehung vielleicht oder von diesem und jenem. Und irgendwann wird es aber vielleicht dann komisch. Irgendwann erzählt er Dinge, die neu sind, wo man noch nie gehört hat. Er erzählt, ja, macht ihr eigentlich das und das? Haltet ihr euch eigentlich an die Speisegebote? Und oh nee, wir dachten, wir Christen müssen das nicht. Ja doch, doch, ihr müsst euch an die Speisegebote halten. Oder, ja, aber Christus, ihr wisst ja, dass das kein richtiger Mensch war. Was doch, wir dachten, das war ein Mensch. Nein, nein, das war ja nur ein Geist. Aha. Solche Lehren brachten die Irrlehrer im ersten Jahrhundert. Und ich hatte das letzte Mal schon erwähnt und auch die anderen Brüder, die den ersten Johannesbrief ausgelegt hatten, diese Irrlehre der Gnosis wirkt bis heute in ganz vielen Denkmodellen, auch in der westlichen Gesellschaft, in ganz vielen Weltanschauungen, in ganz vielen Denkmustern drin. Diese gnostischen Irrlehren, mit denen Johannes hier schon zu kämpfen hatte. Diese Lehren haben den Kern des Christentums angegriffen, die leibliche Auferstehung geleugnet oder ganz stark das echte Menschsein Christi geleugnet. Und darauf hebt er hier ab. Und jetzt sagt er zuerst mal, Johannes, Leute, lasst euch nicht irgendwelche neue Gebote, die ihr jetzt hier halten müsst. Ihr wisst doch, was ihr machen wollt. Und ich schreibe euch jetzt auch kein neues Gebot, ich schreibe euch das alte Gebot, dieses Urgebot, das Wichtigste und Größte, den Kern aller Gebote, dass wir einander lieben sollen. Diese Liebe spielt eine ganz große Rolle immer bei Johannes. Und er sagt hier, schreibe kein neues Gebot, weil er es ja schon vorher geschrieben hat. Und weil Jesus selbst uns das ja sagt, Johannes 15, Vers 12, das hat man vorhin, dies ist mein Gebot. Das heißt, was ist das Gebot von Jesus? Das eine, du musst ganz arg reduzieren, hast nur einen Satz. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wenn man sich versucht, daran abzumühen, kommt man mit Sicherheit nicht zum Ende, bis das Leben vorbei ist. Das ist ein sehr großes Gebot. Lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Füreinander zu sterben bereit sein. Das hört sich so ganz krass an, oder? Wenn man sich das mal drüber nachdenkt und sich hier mal umguckt, wenn ihr jetzt meine Position hättet und euch alle angucken würdet. Und ich muss jetzt die Reihen durchgucken und muss mir überlegen, wenn ich jetzt die Wahl habe, ich behalte mein Leben oder ich gebe mein Leben hin und sterbe, dass der Alex, die Deborah, Simon, der Edgar, der Markus, dass irgendjemand von euch, der Uwe, dass irgendjemand von euch sein Leben behalten kann. Bin ich dazu bereit? Das ist nicht irgendwas Großes, Besonderes. Das ist der unterste Standard der Gemeinde. Das ist das eine Gebot, das auf jeden Fall Pflicht ist vor allen anderen. Jeder von uns, wenn wir uns Brüder und Schwestern nennen, muss bereit sein, Haus, Hof und Leben für jeden anderen hier zu lassen. Das ist ein ziemlich heftiges Gebot. Das ist das Gebot von Jesus. Und nur so liegt der Wohlgefallen Jesu auf einer Gemeinde, wenn das eine Gemeinde ist, die dieses eine Gebot lebt. Das Gebot der absoluten Nächstenliebe. Das Gebot der absoluten Geschwisterliebe. Das bläut er hier nochmal ein, weil so viele Leute so viele Dinge lehren, so viele andere Sachen und dann die Liebe verloren geht. Dieses eine große Gebot der Liebe, das ist das Gebot der Gemeinde. Das ist das Erkennungszeichen der Gemeinde in der Welt. Woran soll die erkannt werden? An dem Fisch an der Haustür? Woran soll die erkannt werden? An der Liebe. Ziemlich hart, da kann man mal dran kauen und kann sich mal die Geschwister angucken und kann sich mal überlegen, wie sieht es denn aus mit meiner Liebe für die? Hätte ich bessere Geschwister, könnte ich sie besser lieben. Oder einfachere Geschwister. Suche ich mir eine Gemeinde, wo die toll sind, damit ich die Liebe leben kann. Nein. Da, wo man jetzt ist, in dieser Gemeinde, dort hat man die Pflicht von Jesus, diese Geschwister zu lieben. Und jetzt kommt das Schlimme in diesem Brief. Die Verführung, die ich gerade schon angesprochen hatte, von der sagt Johannes, denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen. Und was machen diese Verführer, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Die Wortform von diesem Wort kommend, also bezieht sich nicht auf das erste Kommen Jesus, sondern auf das zukünftige Kommen. Also wirklich, Jesus kommt wieder im Fleisch. Jesus wird ja nochmal auf diese Welt kommen, also noch zweimal. Einmal, um die Gemeinde wegzunehmen von dieser Erde und dann für alle sichtbar mit seinen Füßen auf dem Ölberg zum Gericht für diese Welt. Und da wird er nicht in irgendeiner Form kommen, wo man ihn nicht wahrnehmen kann oder sonst was, sondern wirklich mit Füßen auf der Erde, mit einem Leib. Und diese Irrlehrer, die da ausgegangen sind, die verleugnen das. Sie verleugnen, dass Jesus wahrer Mensch war. Sie verleugnen, dass er als Christus wahrer Gott ist. Und sie verleugnen, dass er wiederkommen wird, leiblich und für alle sichtbar. Und solche Lehren gibt es bis heute unglaublich viel. Man denkt, ja, warum erzählt er das in einer Gemeinde? In einer Gemeinde ist das doch kein Thema. Wo fängt Verführung an? Verführung fängt immer in Gemeinden an. Immer in frommen Gemeinden. Wo kommen Irrlehrer her? Die kommen aus frommen Gemeinden. Die Irrlehrer kommen nicht aus liberalen Kreisen. Die Irrlehrer kommen nicht von irgendwo und erzählen irgendwas. Irrlehre und Verführung kommt in die Gemeinde und aus der Gemeinde. Sie sind von uns ausgegangen, lesen wir im ersten Johannesbrief. Es gibt keinen Ort, wo die Gefahr von falscher Lehre, von Verführung, von Abfall größer ist, als in richtig frommen Gemeinden. Von der Welt erwarten wir nichts. Die verleugnet Jesus. Von irgendwelchen komischen Weltanschauungen, wo das Wurzelchakra rauspfeift, keine Ahnung was, erwarten wir nichts. Wir wissen, die haben mit Jesus nichts am Hut. Aber die richtig gefährliche, schlimme Verführung, wo Gläubige, die Jesus bekennen, in Gefahr sind, kommen aus Gemeinden. Da Da kommen dann irgendwann Leute und fangen an, ja, vielleicht haben wir das früher alles zu eng gesehen. Vielleicht ist das mit Homo und Ehe und vielleicht sollte man das mal überdenken und heutzutage wissen wir das ja alles besser und 758 Geschlechter und jeder, wie er sich gerade fühlt. Und vielleicht müsste die Gemeinde, damit sie die Leute erreicht, sich da mal öffnen. Und vielleicht müssen wir von dem Exklusivitätsanspruch Jesu ein bisschen Abstand nehmen. Die anderen glauben doch auch an den abrahamitischen Gott und vielleicht sollte man nicht so stark betonen, dass Jesus Gott ist, weil das trennt uns ja von so vielen. All solche Lehren, wo kommt es her? Gemeinden, die früher mal gut liefen, wie Paulus es schreibt, und dann entweder aufgegeben hatten oder um des Ansehens vor der Welt sich verändert haben oder irgendwie sonst auf den Holzweg gekommen sind. Gemeinden stehen da in der Gefahr. Man muss in Gemeinden über Irrlehren sprechen und man muss gucken, dass die Leute gut gelehrt sind. Gebt Acht auf euch selbst, heißt es hier in diesem Vers 8. Das ist auch so eine gute Ermahnung für alle Christen. Eigenverantwortung. Gebt Acht auf euch selbst. Wenn du schlechte Sachen glaubst, wenn du falsche Dinge glaubst, wenn du komisches Zeug glaubst, wer ist denn dafür verantwortlich? Die Gemeindeleitung? Die Ältesten? Die Geschwister? Du bist da dafür verantwortlich. Und du kannst niemand wird irgendwann vor Gott stehen und auf irgendjemand anders zeigen können. Niemand wird sich irgendwann vor Gott hinstellen und Gott sagt, Junge, was hast du hier gemacht? Das ist doch alles nix, Dreck, Mist. Und kann dann sagen, oh ja, aber der Kerl sonntags, der hat es erzählt und drum. Und dann sagt Gott, ach so, ja dann, okay, dann komm, weiter. Nein, jeder wird einmal für sich selbst vor Gott verantwortlich sein. Und darum ist es auch wichtig, dass heute jeder auf sich selbst Acht gibt, damit er nicht verliert, was wir, schreibt hier der Johannes, erarbeitet haben. Jetzt können wir sagen, geht es hier um den Verlust von Heil? Höchstwahrscheinlich nicht. Es geht hier darum, dass Johannes und die anderen Apostel viel gelitten und viel gearbeitet haben, um Gemeinden aufzubauen. Und es jetzt an jedem Einzelnen liegt, das leichtfertig wegzuwerfen und sich irgendwelchen anderen Lehren anzuschließen. Und das soll man nicht tun, sondern dabei bleiben und vollen Lohn empfangen. Dann wandert nochmal jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Es gibt Sachen, die sind nicht ein bisschen falsch oder ein bisschen richtig, sondern da hat man dann Gott nicht. Wenn man weitergeht und Dinge zu Jesus dazu erfindet oder sich seinen Jesus so zurechtbaut, wie man gerne hätte und nicht so, wie er in der Bibel beschrieben wird, der hat Gott nicht. Das ist ganz wichtig, dass man, wer ein Bruder ist und wer kein Bruder ist, wer eine Schwester ist und wer keine Schwester ist, das entscheidet sich daran. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Die Lehre der Gnosis hat ja die Göttlichkeit des Sohnes auch verleugnet, so wie auch heute, wir hatten das letzte Mal schon, der Islam zum Beispiel und viele Antitrinitarier und Unitarier. Das ist eine Bewegung, die gibt es auch in Deutschland. Es gibt auch viele Gemeinden, die sehen auch äußerlich aus wie christliche Gemeinden. Und wenn man jetzt in eine fremde Stadt kommt, stolpern wir vielleicht aus Versehen rein. Unitarische Gemeinden, Gemeinden, die ablehnen, dass der Heilige Geist ganz Gott ist, die ablehnen, dass Jesus ganz Gott ist. Das ist Kern des christlichen Glaubens, das ist Kern der Johannesbriefe. Jesus ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Und wo das abgelehnt wird, wo der Sohn abgelehnt wird, da hat man auch den Vater nicht. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf. Das ist auch wörtlich zu verstehen und grüßt ihn auch nicht. Die namentlich unbekannte Empfängerin dieses Briefes, man könnte mutmaßen, sie war bestimmt gastfrei. Zum einen, weil es im alten Orient so war, zum anderen, weil es eines der grundlegenden Gebote für Christen ist. Seid gastfrei in allen Dingen. Ich nehme das immer zu Herzen, wenn jemand bei mir kommt, wenn irgendjemand kommt. Und meistens ist es unpassend, weil ich habe echt brutal viel Arbeit. Und dann kommen Leute und die haben viel Zeit und ich habe keine Zeit. Und innerlich, ich will die fortschicken. Ich will nicht sagen, ich habe echt keine Zeit. Ich will die fortschicken. Oft. Aber in mir sträubt sich dann, nein, das ist falsch. Seid gastfrei in allen Dingen. Nicht seid gastfrei, wenn es gerade passt, weil sonst ist es ja nie, sondern Gastfreundschaft steht immer ganz oben. Also alles liegen und stehen lassen und gastfrei sein. Kommt am Freitag mein Bruder, ich sehe, der hat, ich habe mich schon angemerkt an der Körperhaltung, dass er irgendwie nichts zu tun hat oder dass er Zeit hat oder dass er, keine Ahnung, er hat wirklich richtig viel Arbeit. Ich musste Hochzeit ausliefern, ich musste Sachen vorbereiten, ich hatte richtig, richtig viel Arbeit. Ich wusste, es wird bis spät in die Nacht. Und dann kommt er und dann druckt er so rum und dann haben wir gesagt, willst du noch reinkommen? Ah ja, also gut, zieht er die Schuhe raus und dann ist er 2 Stunden da rumgehockt, die mir natürlich dann wieder fehlen, die ich nachts dranhängen muss. Aber durch Gastfreundschaft passieren ganz tolle Dinge. Das beschreibt uns die Bibel schon, sie begründet es schon. Durch Gastfreundschaft hatten manche Engel beherbergt, ohne es zu merken. Gastfreundschaft ist eine grundlegende christliche Tugend. Und der Heilige Geist wusste schon, warum er uns dazu ermahnt. Wenn diese Ermahnung im Neuen Testament nicht wäre und wir uns alle selber organisieren würden, da wäre bei ganz vielen Leuten ganz wenig Platz für Gastfreiheit. Wenn uns das aber immer im Hinterkopf klingt, Junge, Gastfreundschaft ist Priorität, dann führt das vielleicht zu vielen guten Begegnungen und zu vielen guten Gesprächen. Und im 3. Johannesbrief finden wir übrigens genau die gegenteilige Anweisung wie hier. Da hat man auch in Bezug auf diese Wanderprediger, die das Evangelium predigten, an Gaius oder geschrieben, nehmt sie auf, kümmert euch um sie. Es gab damals keine Missionsgesellschaften. Das Einzige, was man materiell tun konnte für umherreisende Evangelisten, war aufnehmen. Nehmt die auf, wascht ihnen die Füße, gebt ihnen zu essen, gebt ihnen zu trinken, gebt ihnen vielleicht Klamotten mit neuen Wanderstecken. Kümmert euch um die Gastfreundschaft. Und jetzt hier ein Verbot der Gastfreundschaft. Das ist extrem krass. Extrem krass. Auch für die damalige Zeit. Wenn so jemand kommt, nehmt ihn nicht auf. Jemand abzuweisen, zu sagen, Junge, du erzählst falsche Dinge über Jesus. Hier ist für dich, du kommst hier nicht rein. Das ist schon ziemlich hart. Aber diese Anweisung findet man mehrfach im Neuen Testament. Nehmt sie nicht auf und grüßt sie nicht mal, damit er nicht an ihren Werken teilnimmt. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, schreibt der Apostel hier, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern hoffe, zu euch zu kommen, mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Da sehen wir auch wieder, so ein echter Besuch mit echten Menschen von Angesicht zu Angesicht ist durch nichts zu ersetzen. Nicht mal die Worte der Schrift. Selbst da sagt der Apostel Johannes, es ist schöner, ich schreibe euch das jetzt nicht, sondern wir treffen uns in echt. Schreiben ist tolle Sache, aber Schreiben hat auch einige Gefahren. Wenn man die Leute nicht von Angesicht zu Angesicht sieht, da schreibt man sich schnell mal in Rage. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr schon mal immer E-Mails schreibt auf der Arbeit. Schreibt viel E-Mails, viel Text. Und oft schon habe ich das dann nicht abgeschickt, war ich froh. Also wenn man es herunterschreibt, hat man schon mal ein bisschen aus sich rausgelassen. Wenn man so Kollegen hat, die nachlässig arbeiten oder Kollegen hat, hinter denen man herputzen muss. Ich habe, es gibt ja so Cleaner in so Verbrecherorganisationen, gibt es Leute, wenn einer einen abgemuxt hat, die dann hinterher sauber machen. Also die Spuren bescheidigen, die das Gebäude abbrennen, überall Bleiche hinschütten und solche Dinge machen. Sowas muss ich machen, beruflich. Nur nicht mit toten Menschen, sondern mit der Arbeit meiner Kollegen. Das bringt mich dann manchmal richtig in Zerknirschung. Weil es kam wirklich schon vor, ich musste dahinter meine Kollegen nachräumen, Arbeit aus dem Krankenstand, liege mit Fieber im Bett, muss trotzdem arbeiten, Arbeit nachts, Arbeit Wochenends, damit das alles klappt. Und dann gucke ich irgend so internes Video an, wo mein Kollege in den Himmel gelobt wird, weil der das so toll gemacht hat, irgendwas. Und ich denke mir, und naja. Meine Kollegin wusste das ja dann, die musste dann schon schmunzeln. Die haben gesagt, und hast du schon das Video vom Kollegen gesehen? Und naja. Und was macht man bei so einer Sache? Manchmal schreibt man dann irgendwelche Sachen, wenn, oder man ist gerade in Rage und schreibt irgendeine E-Mail, irgendeinen Text. Und da schreibt man vielleicht Sachen rein, wo man hinterher sich denkt, es wäre besser gewesen, ich hätte das nicht geschrieben. Und wenn es dann mal geschrieben und verschickt ist, dann ist es vorbei. Deswegen ist es gut, bei solchen fernschriftlichen Kommunikationen, heute noch leichter mit WhatsApp oder sonst was, sich bevor man das fortschickt, mal kurz zu überlegen. Wenn ich da jetzt mal eine Nacht drüber geschlafen habe und dann meinem Bekannten, Freund, Kollegen wieder in die Augen trete, war das dann wohl gut, wenn ich das jetzt fortschicke? Deshalb ist es gut, alles, was man vorhat, irgendjemand fernschriftlich mitzuteilen, nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, nochmal drüber nachzudenken. Und vielleicht sieht man am nächsten Tag die Welt ganz anders. Vielleicht sieht man den anderen ganz anders. Vielleicht hat man dann selber den Blick auf sich auch mal wieder gerichtet und festgestellt, was man selber für eine Schuft ist. Und lernt dann ein bisschen Barmherzigkeit mit den anderen. Und vielleicht schreibt man dann die eine oder andere Sache nicht. Und auch bei Liebesbekundungen oder bei guten Sachen, es ist doch viel schöner, man sieht jemand in echt. Und so ist es auch in der Schluss von diesem Brief, von diesem Johannesbrief. Und so ist er auch Ermutigung für uns als Geschwister. Es ist nicht genug, wenn man übers Internet Predigten hört. Es ist nicht genug, wenn man sich online trifft oder sonst was. Man braucht echte Gemeinschaft, wo man sich in die Augen guckt, wo man in echt miteinander spricht. Der Schluss dieses Briefes ist eine Ermutigung zur Gemeinschaft. So hat dieser ganz kurze Brief also wirklich ganz viel. Er hat Zusicherungen ewiger Verheißungen Gottes für uns, die uns sicher sind. Er hat Ermahnungen zu einem Leben in der Liebe. Er hat Warnung vor Irrlehren und eine Ermutigung zu echter Gemeinschaft. Und da hat es Johannes geschafft, in 13 Versen wirklich ziemlich schwere Kost und ziemlich wichtige Sachen uns mitzuteilen. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr einfach vielleicht diesen Brief auch zu Hause nochmal lest und euch nochmal Gedanken drüber macht. Dann habt ihr jetzt echt lang ausgehalten. Wir haben 20 Minuten über der Zeit. Ich würde sagen, ich bete gleich noch, spreche noch den Segen und dann sind alle noch herzlich eingeladen zu Gemeinschaft, Kaffee und Knabbereien. Das ist überhaupt nicht schlimm, Elke. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich bin gerade kurz schon erschrocken und habe gedacht, du wolltest sagen, er ist koffeinfrei. Aber so ist alles gut. Den kann man ja mit Wasser verdünnen. Ich bete noch kurz und danach bitte ich euch zum Segen aufzustehen, wenn es möglich ist. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die geschwisterliche Liebe, die du in der Gemeinde gestiftet hast und deren Motor du bist. Du bist in uns, du bist die Kraft in uns, die uns ermöglicht, einander zu lieben. Und wir danken dir für die Gemeinschaft untereinander. Wir danken dir für die Lehre, die du uns gibst. Wir danken dir für dein Opfer, dass du wahrer Gott und wahrer Mensch bist. Und wir danken dir für dein Wort, Herr Jesus. Amen. Dann dürft ihr bitte noch aufstehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit uns allen. Amen.